So, ja, dann herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, zu unserer Lehrveranstaltung heute. Ja, wir werden heute den letzten Teil von dem zweiten Kapitel fertig machen, wo wir uns ja so allgemein mit dem Thema Digitalisierungsstrategien beschäftigen und werden dann danach auch mit dem ja größten Kapitel der Veranstaltung, nämlich die Softwareindustrie, dann losgehen. Was ist der letzte Teil in dem zweiten Kapitel? Wir werden uns heute kümmern um das ganze Thema, was erstmal allgemein klingt, Multi-Channel-Management. Und das ist im digitalen Kontext natürlich insbesondere für die Anbieter von besonderer Bedeutung, die vielleicht irgendein physisches Produkt anbieten. Nehmen wir mal eine Zeitung. Und die zukünftig auch, dass die eine Version von ihrem ursprünglichen Gut als digitales Gut anbieten. Und dann hat man sozusagen gleich automatisch mehrere Kanäle, mehrere Channel. Und wie man das managt, beziehungsweise ja welche Herausforderungen da existieren, darüber werden wir uns jetzt hier zunächst mal unterhalten. Und wir machen das mal am Beispiel von Zeitungen, ist ja gerade auch ein super aktuelles Thema, wobei es nicht geplant war, dass der Herr Büchner jetzt gerade Spiegel verlassen wird, wenn wir hier sozusagen mit diesem Thema hier in der Veranstaltung sind. Aber das ist, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel, an dem wir so die Pros und Cons und wie man solche Kanäle dann managt, glaube ich, ganz gut behandeln kann. Vielleicht nochmal, um es klar zu machen, dass es jetzt natürlich nicht nur um das Thema Zeitschriften, Zeitungen geht, sondern dass es ein sehr, sehr allgemeines Thema ist. Was würden Sie vielleicht sagen, was so im Bereich der Softwareindustrie, was ist denn da für die Softwareanbieter vielleicht so ein ähnliches Thema, wo man sagt, man hat so praktisch mehrere Kanäle und muss jetzt einfach mal schauen, wie man mit denen zurechtkommt. Ja, genau. Das wäre auch genau das Beispiel, was mir jetzt eingefallen wäre als erstes. Man ist ein in Anführungszeichen normaler Softwareanbieter, der Softwarelizenz verkauft und stellt jetzt nochmal so ein Software-as-a-Service oder Cloud-Computing-Produkt entsprechend daneben. Mit der Gefahr, welche Gefahr ist da eigentlich, liegt auf der Hand, ja. Genau. Kannibalisierung, es wird sich kaum jemand von einer bestimmten Software sowohl die Cloud als auch die sogenannte On-Premise-Version kaufen. Also die grundsätzliche Zielsetzung von so einem Multi-Channel-Management besteht also darin, diese verschiedenen Kanäle, genau wie es der Kollege gesagt hat, so zu gestalten und komplementär zu gestalten, dass eine Kannibalisierung vermieden werden kann. Und das sind dann immer so schöne Statements, die finden Sie dann in irgendwelchen Artikeln oder irgendwie sonst wo. Und die sind natürlich erstmal leicht hingeschrieben. Klar will ich Kannibalisierung vermeiden, aber wie mache ich es denn letztendlich? Und leider ist es im Wesentlichen so, dass es dann an der Stelle auch schon wieder sehr, sehr dünn wird. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es da praktisch sowas wie allgemeine Gesetzmäßigkeiten gibt, so im Sinne von so einer Handlungsempfehlung oder so einer Art Kochbuch, was mache ich unter welchen Bedingungen. Ich bin da skeptisch, ob es das überhaupt geben kann. Ja, mit Beispielen für die Kannibalisierung sind wir in die Vorlesung praktisch schon eingetreten. Also Buchbranche ist ein anderes Beispiel natürlich, wo E-Books mehr und mehr das gedruckte Buch verdrängen. Online-Zeitungen versus Paperware, das wäre dieses Beispiel Spiegel Online, um das wir uns heute unter anderem kümmern werden. So eine Handlungsempfehlung, wenn ich beispielsweise so einen Online-Kanal aufmache, was kann ich da alles tun? Also ich könnte entsprechend mehr anbieten, als das auf einem traditionellen Printkanal der Fall wäre. So ein paar Beispiele sind hier. Also wenn ich eine Zeitung auch online anbiete, kann ich eben da online beispielsweise Archive anbieten. Ich kann verschiedene Suchfunktionalitäten ergänzen. Ich kann Communities rund um die Zeitung entwickeln und ich kann irgendwelche Empfehlungssysteme drumherum entwickeln, so nach dem Motto, wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Artikel gelesen habe über die deutsche Fußballnationalmannschaft und dann kommt halt als Recommender, als Empfehler, okay, dann interessiert sich vielleicht auch Bayern München oder und so weiter und so fort. Ne? Jo. So, jetzt gehen wir mal davon aus, wir hätten sozusagen so zwei Kanäle oder man könnte vielleicht auch fast sagen zwei Produkte. Also wir hätten sowas wie Spiegel Online und wir hätten den Spiegel, der immer montags rauskommt. Und jetzt stellt sich die Frage, wie steuere ich das denn? Und im Grunde genommen gibt es ja erstmal zwei ganz grundlegende Handlungsalternativen, wie ich das mache. Ich kann das zentral machen und ich kann das dezentral machen. Das sind erstmal die beiden grundsätzlichen Handlungsalternativen. Und zentrale Steuerung heißt, dass der Chefredakteur sowohl für den Online-Kanal als auch den Print-Kanal verantwortlich ist. Das hat so ein paar weitere Implikationen, wie man das in der Regel machen könnte. Das würde heißen, dass die Redakteure des Printmediums auch Inhalte für den Online-Kanal schreiben. Das könnte heißen, dass für das Heft erstmal erstellte Inhalte, dass die multimedial aufbereitet werden, also aufgehübscht werden mit irgendwelchen Online-Features und dann eben online zur Verfügung gestellt werden. Und natürlich, dass man neben den Inhalten des Printmagazins der Online-Kanal darüber hinaus eben mit einigen tagesaktuellen Meldungen gefüllt wird. So könnte so eine zentrale Steuerung aussehen. Im Gegensatz dazu wäre so eine dezentrale Steuerung so organisiert, dass man etwa sagen könnte, jeder Kanal, also Online und Print, hat so einen eigenen Chefredakteur und zumeist auch eine eigenständige Redaktion. Und das führt dann dazu, dass in der Regel auch die redaktionellen Inhalte und Schwerpunkte verschieden sind. Kann ein Vorteil sein, kann aber auch ein Nachteil sein. Und nur in Ausnahmefällen schreiben Printredakteure auch für online. Was unter anderem daran liegt, dass sie sich in der Regel für was Besseres halten. So ein alteingesessener Spiegelredakteur ist wahrscheinlich wenig geneigt, mit einem jungen Online-Redakteur von Spiegel Online sozusagen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Denk mal, das ist ein Punkt. Wenn Sie das jetzt erstmal so sehen, was würden Sie denn sagen, was sind denn so die grundsätzlichen, wenn Sie das mal abwägen würden, die Vor- und Nachteile, in welche Richtung könnten Sie sich denn vorstellen, wäre eine sinnvolle Entscheidung zu treffen? Schon mal sehr, sehr gut zusammengefasst. Ja, gern. Weiter. Ja, finde ich gute Punkte. Weitere Pros und Cons. War schon sehr überzeugend, die Argumentation. Gehen noch mal, schauen uns noch mal ein bisschen genauer an. Gerne, ja. Ja. Richtig, ganz genau. Das kann auch ein Vorteil der Zentralisierung sein. So, alles klar. Gut, also das waren hier die grundsätzlichen Alternativen mit zentrale Steuerung und dezentrale Steuerung. Und hier auf der nächsten Folie, was Sie schon zum Teil ganz richtig erkannt haben, so ein paar Vor- und Nachteile der zentralen Gestaltung und umgekehrt dann auch der entsprechenden dezentralen. Also ein wesentlicher Vorteil der zentralen Gestaltung ist, das ist genau das, was Sie gerade gesagt hatten, dass man da in der Regel Kosteneinsparungen hinbekommt und dass Sie natürlich eine bessere Abstimmung der Kanalinhalte erreichen können. Nachteil dem gegenüber der zentralen Gestaltung, und hier schwebt so implizit so die Überlegung drin, es sind schon erfahrene Printredakteure da, nach dem Motto geringere medienspezifische Kompetenz dieser ehemaligen Printredakteure und das Risiko, dass Kanalinhalte sich zu ähnlich sind oder sein können, so nach dem Motto, wenn das eben nicht abgestimmt wird, dann kann sein, dass wenn Sie Online-Redakteur sind und Sie Print-Redakteur sind, dass Sie zufällig mehr oder weniger das Gleiche schreiben. Falls das nicht gewünscht ist, kann das eben ein Problem werden. Und im Grunde genommen, als ich mir das mal alles so angeschaut und überlegt habe, habe ich gedacht, im Grunde genommen haben wir hier ein klassisches Entscheidungsproblem in Bezug auf die Frage, wie gestalte ich denn eigentlich so eine Aufbauorganisation? Das ist eigentlich im Prinzip so eine richtige klassische organisationstheoretische Fragestellung. Und da gibt es so eine, wir wollen jetzt natürlich keinen langen Ausflug in die Orga-Theorie machen, aber es gibt so ein paar Aussagen aus dem Bereich. Und das ist so einer der für mich einer der wesentlichen Grundsätze so aus dem Bereich Aufbauorganisation. Die Handlungsempfehlung lautet nämlich, je größer die Interdependenzen sind zwischen Organisationseinheiten, umso vorteilhafter sind tendenziell zentrale Entscheidungssysteme. Interdependenz, so nennen die das in der Orga-Theorie, das klingt irgendwie ein bisschen schlauer, das heißt einfach Abhängigkeiten. Das ist nichts anderes als ein anderes Wort für Abhängigkeit. Um Ihnen das nochmal so ein bisschen besser zu erläutern, was wären denn solche Beispiele für Abhängigkeiten, jetzt mal gerne losgelöst von diesem Beispiel Print Online, einfach mal so im Bereich, wenn Sie an die Aufbauorganisation von einem Unternehmen beispielsweise denken, was wären denn so Beispiele für hohe Abhängigkeiten oder auch geringe Abhängigkeiten? Wenn Sie so an die Organisationsgestaltung denken. Ja. Wird Ihnen recht geben, wo würden Sie jetzt die Interdependenzen sehen? Weil es geht ja darum, wenn ich zentral bestimmte Dinge entscheide, dann will ich Teilentscheidungen, die vielleicht auf unteren Ebenen stattfinden, miteinander koordinieren. Und die Aussage ist, dass es umso wichtiger, je größer die Interdependenzen, also die Abhängigkeiten zwischen den Teilentscheidungen sind. Was wäre so in Ihrem Beispiel, ich hätte Ihnen so gefühlsmäßig zugestimmt, was sind dann so die Teilentscheidungen, die es zu koordinieren gäbe? Ja. Ja, okay, gut, ja. Ja, kann man es vorstellen, ja. Auch ein guter Punkt. Ja, genau. Auch ein schönes Beispiel. Ich wiederhole es einfach mal eins von den vielen, wenn wir die Marketing- und die Finanzabteilung sozusagen nehmen. Und da kann die Marketingabteilung vielleicht die tollsten Kampagnen planen, wenn sie letztendlich vom CFO nicht das Geld zur Verfügung gestellt bekommen. Schönes Beispiel. Mein alter Orga-Prof, der Helmut Laux, hat es immer auch an einem ganz netten anderen Beispiel erklärt. Also weil die Beispiele, die Sie gebracht haben, die waren jetzt funktional, ja? Also Marketing und Finance zum Beispiel, was ja auch schön ist. Eine Organisation kann aber auch divisional aufgestellt sein, so nach Produkten. Und da können wir uns einerseits vorstellen, dass diese Produkte irgendwie in einer bestimmten Form unabhängig voneinander sind, aber wir können uns auch Abhängigkeiten vorstellen, was er immer so als Beispiel gebracht hat, wo ich es dann fürs Examen dann auch verstanden hatte. Ja. Er war selbst Aufsichtsratsvorsitzender in einer großen Brauerei, nicht Vorsitzender, Aufsichtsratsmitglied in einer großen Brauerei. Und die hatten so eine Sparten, so eine divisionale Organisation, und der eine Sparte war, das war Weizenbier, ja, und die andere Sparte war Pilz dann, glaube ich. Und da haben wir natürlich große Interdependenzen, die sehen jetzt so aus, wenn ich nun beispielsweise den Preis für Weizenbier um, sagen wir mal, 20% senke oder irgendwie sowas, ja, dann hat das entsprechend auch Auswirkungen auf den Absatz jetzt von der Pilzbranche. Und da war dann so die Aussage, wenn es diese Abhängigkeiten gibt, dann ist eben sozusagen, oder je größer diese Abhängigkeiten sind, dann ist eben auf höherer Ebene so eine Organisationseinheit zu etablieren, die diese Teilentscheidungen dann miteinander koordiniert. Und das würde ja, wenn wir mal diese einer der goldenen Regeln hier aus der Organisationstheorie sozusagen mal als gegeben hinnehmen und die akzeptieren und sagen, okay, das ist ein ganz vernünftiges Vorgehen, dann würde das ja tendenziell heißen, für den Bereich oder für die Fragestellung Online-Print, dass auch dort eher eine zentrale Organisation sinnvoll wäre, weil es da Abhängigkeiten zwischen Heft und Online gibt. Das, denke ich mal, sind wir uns alle drüber einig. So, am Beispiel des Spiegel, hatte ich ja schon gesagt, wollen wir das ein Stück weit durchdeklinieren. Wir lassen mal diesen Spiegel-TV-Teil hier heute einfach mal weg und schauen uns einfach nur mal an, was auch gerade so aktuell ist hier, Spiegel und Spiegel und Spiegel Online. Ja, hier vielleicht einfach noch, da kann ich glaube ich relativ schnell drüber gehen, das ist einfach eine Folie, die nochmal das Nachrichtenblatt der Spiegel beschreibt. Ich weiß auch nicht, warum immer, wenn ich zum Thema Spiegel solche Folien sehe, da muss ich dran denken, als ich mal langes her Zivildienst gemacht hatte, da hatte ich unter anderem so einen älteren Herrn, der war so um die 80 vielleicht, irgendwie sowas, den ich da betreuen durfte, habe da viele solche Kunden gehabt, und der hat mir gesagt, ich weiß auch nicht, warum es mir hängen geblieben ist, Mensch, also immer wenn der Spiegel Montag sozusagen bei ihm im Briefkasten liegt, dann weiß er, dass er noch in der Demokratie lebt. Das heißt, der hat so diese ganzen Geschichten mit Strauß und Augstein, die hat er dann noch als jüngerer Mann irgendwie live miterlebt, und das war immer so das Statement von ihm, was mir bis heute irgendwie im Kopf geblieben ist. Ja, können wir, glaube ich, rübergehen. Jetzt kommt immer montags raus. Ich glaube, zukünftig wird es irgendwie Freitag oder Samstag sein. Dann Spiegel Online. Mit 1994 so eine Webseite, die sehr, sehr früh an den Start gegangen ist. 1994 war wirklich früh. Also da ging es eigentlich los, so mit dem Web, dass das so langsam angekommen ist. Aber zu dem Zeitpunkt, ich kann mich da noch recht gut dran erinnern, weil wir waren damals, da war ich noch an der Uni Frankfurt tätig, als Assistent irgendwie. Und da waren wir relativ früh dran, so mit einer der ersten Webseiten. Ja. Und die waren saufrüh, als viele Unternehmen noch gesagt haben, oh nee, das Internet ist eine vorübergehende Erscheinung. Da hatte Spiegel Online da die erste Webseite. Gehört zu den beliebtesten Online-Newsportalen. Ich glaube, gerade das Handelsblatt zum beliebtesten Online-Newsportal irgendwie vor einer Woche gewählt worden. Logischerweise brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, komplett andere Konzeption als der Spiegel, weil es eben ein tagesaktuelles Medium ist und das ist eine Sache, die beeindruckt mich ja immer, nicht nur beim Spiegel, auch bei tagesschau.de oder bei all diesen anderen Webseiten, wenn da irgendwas in der Welt passiert, ist das innerhalb kürzester Zeit online. Ja, und es ist, ich komme mal hier zu diesem untersten Spiegelstrich, und es ist wirtschaftlich bislang eine Erfolgsgeschichte. Das heißt, die verdienen mit Werbung ordentlich viel Geld. Weil sie das auch so, wie sie das mit Werbung und alles gemacht haben, wirklich, wirklich gut gemacht haben. So, hier auf der Folie steht noch drauf, Tendenz zur Zentralisierung. Ja, und als ich die Vorlesung so geplant hatte, war ich mir auch relativ sicher, dass es so weitergeht. Also mal so ein paar Daten. Im September 2013 erhalten Spiegel und Spiegel Online einen neuen Chefredakteur, der sowohl für Print als auch den Online-Kanal verantwortlich ist. Das waren also Dinge, wo ich dann halt gesagt habe, so aufgrund so ein paar organisationstheoretischer Überlegungen und was man halt so weiß, aus den Online-Bereichen klingt das ganz sinnvoll. Die Bild hat das auch so ähnlich gemacht. Chip auch, das wusste ich jetzt gar nicht. Okay, Chip auch. Und jetzt überlegen wir doch nochmal kurz, was heißt denn das mit dieser, oder würden wir dieses Tendenz zur Zentralisierung so vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse denn noch unterstreichen. Also jetzt reden wir nicht davon, was eigentlich sinnvoll ist, sondern was gerade bei Spiegel und Spiegel Online aktuell passiert. Also was gerade passiert ist, dass der Wolfgang Büchner, der Spiegel-Chefredakteur, der für Print und Online zuständig ist, so wie man das in der Theorie vorhergesagt hätte, gehen muss. Und hat jemand so ein bisschen gelesen, warum der gehen muss? Ja? Genau, ganz genau. Also die Redaktion war gegen ihn und das war, und ich präzisiere das nochmal so ein bisschen, die Geschichte, die Printredaktion war gegen ihn. Ja? Und die haben auch so intern dann irgendwie so ein Statement verfasst und da waren, glaube ich, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, 91% der Printredakteure haben gesagt, der muss gehen. Und so ein Hintergrund war wohl schlicht und ergreifend der, dass die Printredakteure sich nicht gebührend gewürdigt gesehen haben. Ja? So nach dem Motto, das, was ich anfangs ein bisschen angedeutet hatte, so ein älterer, erfahrener und auch erfolgreicher Printjournalist, ja, sieht sich auf einem ganz anderen Niveau als so ein junger Online-Redakteur. Und ja, damit ist es halt so, wie wenn dann die in so eine Zusammenlegung kommt, verlieren halt bestimmte Leute ihre Privilegien und viele haben auch so argumentiert, dass diese Zusammenlegung letztendlich auch eine Gefahr für den Qualitätsjournalismus darstellt. Und das wäre so eine Sache, ich bin jetzt kein Medientheoretiker oder sowas, wie Sie wissen, aber dennoch, das Argument hat, glaube ich, durchaus was. Ja? Also wenn Sie sich mal den Spiegel anschauen, und gut, da gibt es, wie fast überall, gibt es gute und schlechte Artikel drin, ja. Aber da gibt es aus meiner Sicht zumindest ein paar wirklich richtig gute Artikel zum Teil. wenn Sie sich Spiegel Online anschauen, weiß nicht so recht. Also da sind auch manchmal gute Dinge drin, aber so im Wesentlichen, sagen wir es mal so, es ist zumindest anders. Die ganze, ja, gerne. Richtig, also auf jeden Fall Aktualität ist sicherlich ein Thema. Und ich weiß nicht, wie Sie es alle empfinden, und bin mir da auch nicht sicher, wie das dann auf die Marke durchschlägt. Aber ich habe also gerade Spiegel Online in der letzten Zeit auch als in vielen Fällen relativ polemisch erlebt, ja, wie so bestimmte Dinge leicht polemisch, leicht tendenziös erlebt. Und das ist eigentlich vielleicht auch so ein Punkt, der für so eine Zusammenlegung spricht, weil das kann natürlich auch reputationsmäßig aufs Printblatt umschlagen. Ja? Also da denken, glaube ich, viele Leser, okay, jetzt haben wir hier diesen polemischen Spiegel Online-Artikel gelesen, und jetzt überlege ich mir, ob ich sozusagen nächsten Montag auch noch das Plättchen kaufe. Ne? Also das ist so das, was gerade bei Spiegel Online passiert. Und vor dem Hintergrund dieser Querelen, also Aufstand in der Printredaktion, geht es jetzt also weiter, und das soll jetzt erstmal wieder eine Trennung stattfinden. Also es ist jetzt im Moment nicht geplant, dass es sozusagen einen gemeinsamen Chefredakteur für Online und Print gibt, sondern die Bereiche sollen wieder getrennt werden. Also Brinkbäumer heißt er, glaube ich, der den Printbereich übernehmen soll, und der den Online-Bereich übernehmen soll, habe ich den Namen jetzt leider gerade vergessen. Also erstmal zurück zur Dezentralisierung wieder. Natürlich nicht theoriegetrieben und gar nichts, ja, sondern sozusagen, das ist eine Entscheidung aus der Not heraus, die aus der Not heraus geboren wird, wenn 91% der Printredakteure sagen, nee, wir können mit dem Chefredakteur nicht mehr, wir wollen mit dem nicht mehr, dann muss man handeln. Ja? Also 91% sind schlicht und ergreifend viele, viele Prozent zu viel. Ne? Und dann geht es dann halt eben, wie gesagt, in die andere Richtung, also weg von der Zentralisierung. So, ja, dann machen wir jetzt einen Cut. Und womit wir uns jetzt im Folgenden beschäftigen werden, ist das große Kapitel 3. Die Sachen, die wir hier überspringen, die hat ja der Jin Gerlach hier mit Ihnen schon gemacht. Kausalanalyse und das alles. Sie erinnern sich. So, da sind wir jetzt. Das große Kapitel, die Softwareindustrie, mit dem wir uns hier jetzt beschäftigen werden. Und hier im Übrigen 2015 kommt die dritte Auflage unseres Buchs heraus. Die ist zwar fertig, ja, und wurde auch schon gedruckt. Der Verlag hält es allerdings noch zurück, weil er will sie nicht in 2014 auf den Markt bringen, sondern will, dass es eben 2015 ist. So funktioniert das mit den Verlegen zum Teil. So, genau, also Softwareindustrie, haben wir ja gesagt, das Thema heißt, wir beschäftigen uns mit digitalen Industrien, und da ist die Softwareindustrie natürlich einer der ganz zentralen und auch für uns sicherlich spannendsten Industrien. Ich will das mit den Anfängen der Softwareindustrie, will ich an und für sich relativ schnell machen. Also es ging eigentlich erst so in den 70er Jahren los. Das ist irgendwie ein Kabelbruch, genau, sehr wohl. Ich versuche das Ding ganz vorsichtig zu behandeln in der nächsten, für den Rest der Veranstaltung. Also es ging eigentlich erst in den 70er Jahren los, dass so reine Softwareunternehmen gegründet worden sind. Einfach deswegen, weil vorher Hardware und Software in aller Regel gebündelt, also so als ein Produkt angeboten worden sind. Und ja, vielleicht das Beispiel für so eine Softwarefirma, die in der Zeit in den USA entstanden ist, ist die Firma Microsoft, die von Bill Gates und Paul Allen gegründet worden sind. Und die haben nicht angefangen, solche Office-Produkte zu entwickeln, sondern es ging eigentlich damit los, dass sie Compiler und Interpreter für Programmiersprachen entwickelt haben. Sie haben gemeinsam mit IBM haben sie MS-DOS entwickelt, allerdings damals so schon das Ziel ausgerufen, PC-Software zukünftig aus einer Hand anzubieten. Und da ist eine große Erfolgsgeschichte draus geworden, wie Sie wissen. Und ungefähr zur gleichen Zeit, also das müsste so 1972, glaube ich, gewesen sein, haben Dietmar Hopp, Hans-Werner Hector, Hasso Plattner, Klaus Tschierer und der Klaus Wellenreuther haben in Walldorf, sozusagen auf dem Spargelacker, das ist ja so ein Teil dieser unglaublichen Erfolgsgeschichte, haben die letztendlich SAP gegründet. Und die geniale Idee, die die hatten, war an und für sich die, dass sie gesagt haben, die klingt dann irgendwie 40 Jahre später, klingt sie so trivial. Die geniale Idee, die sie hatten, war einfach unter anderem, dass sie gesagt haben, okay, solche Prozesse wie beispielsweise Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Eingänge, Ausgänge, Lagerbuchungen und diese Geschichten sind eigentlich hochstandardisierte Abläufe. Ja, so nach dem Motto, vorher wurde, wenn eine Firma überhaupt Software hatte, das waren dann irgendwelche selbstgestrickten Softwarelösungen, jeder für sich selbst, und die haben gesagt, Mensch, das ist doch eigentlich, gibt es eine ähnliche Nachfrage nach diesen Gütern von allen möglichen Kunden, und dann versuchen wir doch mal eine entsprechende Standardsoftware hier in diesem Bereich zu entwickeln. Und das war dann der Beginn dieser Erfolgsgeschichte. Was wir hier mal entwickelt haben, ist so vor dem Hintergrund der Fragestellung, die uns mal jemand gestellt hat, was ist eigentlich genau ein Softwareunternehmen? Haben wir hier mal eine kleine Unterscheidung gemacht, dass wir gesagt haben, okay, es gibt eigentlich zwei Typen von Softwareunternehmen. Es gibt einmal die Softwareunternehmen im engeren Sinne, und es gibt zum anderen die Softwareunternehmen im weiteren Sinne. Kommen wir mal zu den Softwareunternehmen im engeren Sinne. Das sind die Unternehmen, die Software entwickeln. Was könnte man denn da bei diesem Softwareunternehmen im engeren Sinne, was könnte man denn da für eine Unterscheidung noch treffen? So nach dem Motto, welche zwei Typen von Softwareunternehmen würden denn hier drunter fallen? Softwareunternehmen im engeren Sinne. Genau. Standard und Individualsoftware. Was versteht man unter Standard und Individualsoftware? Oder sogar individuell entwickelt in der Regel. Ne? Individuelle Anpassung haben sie auch bei Standardsoftware, aber genau richtig, wie Sie das gesagt haben. Was sind denn bekannte Standard- und bekannte Individualsoftware-Anbieter? Genau, SAP, Microsoft, so als Beispiele für Standardsoftware und Individualsoftware, was haben wir da für Anbieter? Bitte? Dell. Nee, Dell ist eher so im Hardware. Es ist eher eine Hardwarefirma. Das sind bekannte Individualsoftwareanbieter. Genau, also Accenture ist ein ganz großer Individualsoftwarehersteller. Capgemini, ganz genau. Und nicht zu vergessen die ganzen indischen großen Anbieter, so Wipro beispielsweise oder Tata oder Infosys oder Cognizant, das ist amerikanisch, indisch, aber Accenture war auch ein sehr gutes Beispiel. Das sind die großen Individualsoftwarehersteller. So. Hier dann Softwareunternehmen im weiteren Sinne. Und Softwareunternehmen im weiteren Sinne sind dann solche, die etwa Software bei den Kunden installieren. Und das ist insbesondere, in welchem Bereich ist das hier ein Riesengeschäft, Software installieren, Software implementieren, wo wird da viel, genau, wenn es um die Implementierung von SAP-Software geht, weil sie die eben entsprechend anpassen müssen und da resultieren zum Teil jahrelange Einführungsprojekte draus. Also da sind dann auch beispielsweise solche Player wie Accenture und viele andere sind da im Spiel. Und Software betreiben, was würde das bedeuten? Oder wer sind da die Anbieter, die sowas machen? Ja. Ja, das ist in vielen Fällen noch die eigene IT-Abteilung, wenn sie noch ein eigenes Rechenzentrum haben. Ne? Oder die Sache ist outgesourced an irgendwelche Dienstleistungsanbieter. An welche Dienstleistungsanbieter würde man sowas wie den Betrieb von so einer Software vielleicht outsourcen? Wer könnte das beispielsweise machen? Wer wären da so die Klassiker? Ja? Ganz genau, IBM, T-Systems, Accenture, da gibt's eine ganze Palette, sehr gut. Also, das so als Klassifikation, welche Typen von Softwareunternehmen gibt es. Dann wollen wir uns mal im Folgenden so ein Stück weit anschauen, wie, mit welchen Produkten und auf welche Weise denn so Softwarefirmen eigentlich Geld verdienen. Und was wir hier mal gemacht haben, auf der Basis einer Berechnung von Professor Cusumano, der vom MIT stammt, ist, also er hat es einmal gemacht, ich glaube im Jahr 2003 oder 4, nee 4, und dann haben wir auch mal für unser Softwarebuch das mal so fortgeschrieben, die Fragestellung, wie groß ist eigentlich der Anteil des Servicegeschäfts am Gesamtumsatz von großen Standardsoftwareherstellern. Und wir hatten eine gewisse These, ja, aber die These hat sich nicht so richtig bewahrheitet. Wir haben die Abbildung mal trotzdem einfach in dem Skript drin gelassen. Unsere These war nämlich eigentlich die, das war auch die vom Cusumano ursprünglich, und die hätte ich unterschrieben, dass der Serviceanteil am Gesamtgeschäft über die Zeit zunimmt. Ja. Das wäre so das gewesen, was wir eigentlich vermutet hätten, war aber nicht ganz so, ja, sondern man kann eigentlich sagen, das Ding, dieser Serviceanteil ist konstant auf einem relativ hohen Niveau. Was wird denn, wenn wir mal davon ausgehen, dass sich Cloud Computing zukünftig durchsetzen wird und Software as a Service, wie würde sich das auf die Grafik auswirken, wenn man mal so an dem Anteil Serviceumsatz am Gesamtumsatz denkt? Die Frage klingt, glaube ich, schwieriger als sie ist. Die ist ziemlich, ja. Genau, richtig. Also man könnte sogar sagen, wenn wir mal wieder dieses Multi-Channel-Ding nehmen, ja, und eine Softwarefirma stellt zukünftig auf Cloud Computing um, dann kann man ja das gesamte Cloud Computing kann man als einen Service ansehen, sodass das dann Richtung 100% gehen würde, in diesem Fall mal so gesetzt den Fall, wenn eine Firma jetzt ausschließlich Cloud-Lösungen anbieten würde. Hier. Nicht zum Auswendiglernen die Folie natürlich, aber um Ihnen so ein Stück weit so ein Gefühl dafür zu geben, wie sich so Umsatzerlöse von so einer großen Softwarefirma wie der SAP eigentlich zusammensetzen. Ich glaube, das sind Zahlen aus 2013. Ja, ich glaube 2013. Die Größenordnung ist auf jeden Fall aktuell. Der größte Batzen, oder ich fange mal an, was nicht der größte Batzen ist, sind hier die Softwarelizenzen selbst. Die Softwarelizenzen selbst, die machen hier etwa 27% des Gesamtumsatzes aus. Und dahinter stehen auch die Veränderungen zum Vorjahr. In dem Fall sind die hier sogar um 3% zurückgegangen. Der große Batzen ist hier der ganze Bereich Support mit etwas über 50% und auch mit dem entsprechenden Wachstum. Der Bereich Cloud, hier jetzt bei 4%, mit dem irren Wachstum von 158%. Und da wäre meine These, dass es hier weitergeht. Also gab viele Buzzwords sozusagen in der IT. Cloud Computing ist kein Buzzword. Ich denke, das wird kommen und wird dem traditionellen Softwaregeschäft entsprechend teilweise das Wasser abgraben. Beratung da oben mit den 13%, minus 8%. Dahinter steht insbesondere der Teil, den wir eben auch schon angesprochen hatten bei diesen Softwareanbietern im weiteren Sinne, dass nämlich Software implementiert wird und die SAP selbst hat eine große Beratungssparte, die selbst Software implementiert und da entsprechendes Customizing anbietet. So, wie sieht denn eigentlich so aus Kundensicht so der Zahlungsstrom aus? Also wenn Sie sich mal vorstellen, Sie wären jetzt ein Großkunde wie BMW, kaufen eine Software, eine SAP-Software, kaufen Softwarelizenzen. Wie sehen denn da Ihre Zahlungsströme eigentlich aus, wenn Sie das mal so gedanklich, so investitionstheoretisch unterschreiben würden? Wir haben es ja schon mal behandelt. Also ich stimme Ihnen zu, das sind aus Sicht des Kunden sind es kontinuierliche Auszahlungen, die er praktisch hat, wenn man es investitionstheoretisch ausdrücken würde. Aus Sicht des Softwareanbieters sind es auch kontinuierliche Einzahlungen, die er erhält. Aber jetzt vielleicht noch gerne ein bisschen spezifischer. Wie sehen die Zahlungsströme jetzt nochmal, er hat recht, aber wie sehen sie jetzt noch etwas genauer aus, ja? 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 Gut? Ganz genau. Ganz genau. Nee, ganz genau, wie Sie sagen. Also machen wir das mal aus Sicht des Kunden jetzt. Ist es im Wesentlichen erstmal so eine einmalige Auszahlung für die Softwarelizenzen. Und jetzt sagen wir mal, die wäre jetzt 1 Million, damit wir es schön einfach rechnen können. Und dann ist es in der gesamten Softwareindustrie so, dass sie in aller Regel dann jährlich so über den dicken Daumen 20% der ursprünglichen Lizenzkosten pro Jahr dann letztendlich für Services, Wartung und Betrieb letztendlich aufwenden. Ja, ich glaube, bei der SAP sind es 22. Das heißt, wenn Sie sich jetzt eine SAP-Software für 1 Million die Lizenzen kaufen würden, würde das heißen, dass Sie dann pro Jahr dann jeweils 220.000 Euro für Wartung, Betrieb, Maintenance, wie das entsprechend heißt, ausgeben. Das ist so der klassische Zahlungsstrom, den Sie so im Software-Lizenzgeschäft eigentlich überall finden. Das ist auch ganz, ganz ähnlich, wenn Sie sich nur, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, wenn Sie als Unternehmen Software-Lizenzen für eine Oracle-Datenbank kaufen, dann sieht das letztendlich ganz genauso aus. Sie kaufen einmalig, zahlen Sie für die Datenbank-Lizenzen und dann wird praktisch dann jährlich zahlen Sie weiterhin für das ganze Thema Wartung und Betrieb. Und dann können Sie sich ja, dann können Sie sich ja praktisch ausrechnen, wie lange die Kunden die Software behalten. Ja? Wenn man mal einfach mal die Relation nimmt zwischen den Software-Lizenzeinnahmen hier und was hier haben wir dieses ganze Betrieb, Maintenance, und haben wir jetzt alles, wurde jetzt alles unter Support zusammengefasst, wenn die Einnahmen des Anbieters hier der SAP eben insbesondere im Bereich Support sind. Und der Kunde zahlt dann praktisch jährlich weiter diese 20 plus minus Prozent, so lange bis er sich entscheidet, eine neue Software zu beschaffen, und dann geht das Spiel entsprechend von vorne los. Ja? Gut. Ja, hier haben wir so noch ein paar Beispiele, die sind jetzt natürlich auch nicht fürs Auswendiglernen gedacht, nur dass Sie so einen Eindruck bekommen. SAP ist zwar im Bereich betriebswirtschaftlicher Standardsoftware der größte Anbieter weltweit, sind aber so von den von Anbietern wie IBM, Microsoft, Hewlett Packard, Oracle und Accenture doch noch ein Stück weg. Wobei ich sagen muss, das ist jetzt hier aus dem Software Magazine so jährliches Top 500 Ranking, was häufig gar nicht so einfach ist, ist aus den Bilanzen herauszulesen, gerade bei solchen großen Playern wie IBM, was ist eigentlich genau der Softwareanteil. Tendenziell machen es die Firmen so, dass sie ganz gerne dass solche Riesen wie IBM, Hewlett Packard so strategisch relativ gern, wenn sie es so ein bisschen verschieben können, die Umsätze, dann verschieben sie es ganz gerne in den Softwarebereich rein, weil das von den Analysten eher honoriert wird als der Hardwarebereich im Moment, weil er profitabler ist. Also wahrscheinlich muss man diese Zahlen dann vielleicht sogar ein Stück weit abdiskontieren. Ja, das ist sozusagen hier das offizielle Ranking. So, und dann hier die europäische Perspektive. Hier sehen Sie die SAP mit großem Abstand entsprechend vorne. Aber wie gesagt, das ist alles nicht zum Auswendiglernen. Die zweitgrößte, wer ist die zweitgrößte deutsche Softwarefirma? Das ist dann die Software AG. Die haben so roundabout 1 Milliarde am Umsatz. Also hier aus europäischer Sicht sehen Sie SAP, und jetzt kommt erstmal lange Zeit überhaupt gar nichts anderes. Bevor ich auf die Folie eingehe, vielleicht nochmal so eine Frage, was schätzen Sie, wie hoch so der Anteil am Umsatz eines Softwarefirmas ist, die Softwarefirma im Ausland macht? Also so eine SAP oder so eine Software AG, die haben beide interessanterweise ziemlich genau so den gleichen Anteil am internationalen Umsatz. Das würden Sie so über dicken Daumen schätzen? Gibt keine falschen Antworten jetzt. Einfach mal so aus dem Bauch. Was würden Sie sagen? Stimmt Ihnen zu? Gut, dann machen wir Genau. Dann machen wir doch einfach mal die beiden deutschen größten, SAP und Software AG, die interessanterweise so eine ähnliche Auslandsumsatzquote haben. Drittel Ausland. Mhm. 90%, 90 trifft es ziemlich gut. Ja. Also der Anteil des Umsatzes, den diese beiden Firmen im Ausland machen, liegt bei beiden bei ungefähr 90%. Obwohl das genau stimmt, was Sie, was Sie gesagt haben. Also so in gerade SAP in Deutschland der absolute Marktführer. In USA nicht unbedingt. Da sind so Systeme wie Oracle und PeopleSoft sind sehr, sehr weit verbreitet. Aber dennoch, etwa stimmt Ihre Zahl mit den 90% sehr genau. Ja, und da denkt man eben dann häufig an das europäische Ausland, wo die Firmen dann entsprechend ihre Umsätze machen. Man denkt vielleicht auch noch an die, an die USA. Aber was also hier beispielsweise die SAP als einen ganz großen Markt sieht, gerade vor dem Hintergrund, weil so eine Softwarefirma ja immer wachsen muss. Ja, die sind ja immer stehen immer sozusagen in dem Druck, wachsen zu müssen, ist eben die Orientierung nach China hier ein ganz zentrales Thema für die SAP, worum sie sich hier in Walldorf und auch in den USA mittlerweile sehr, sehr stark kümmern. Ja, bevor wir nun zum Thema Preissetzung kommen, hier vielleicht nochmal ganz kurz zum Ende dieses allgemeinen Abschnitts nochmal ein paar ökonomische Eigenschaften, die wir dann in dem Kapitel 3.2 mit dem Pricing, zumindest zwei von den dreien, intensiv brauchen werden. Software ist ein digitales Gut, Logo. Softwaremärkte sind Netzeffektmärkte, auch Logo. Softwaremärkte sind international, das ist das, was ich Ihnen gerade mit dieser Zahl von 90% für SAP und Software AG nochmal richtig vergegenwärtigen wollte. Ne? Und es gilt auch, was Dietmar Hopp, einer der Mitgründer der SAP, gesagt hat, kein Unternehmen ist so leicht verlagerbar wie ein Softwarehaus. Das liegt eben daran, dass so eine SAP keine solchen Produktionsanlagen braucht, wie eine Autofirma wie BMW, Audi beispielsweise. Da geht es insbesondere um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Potenzial der Firma sind. Und ob das Headquarter jetzt der SAP in Walldorf bleibt oder ob es irgendwann mal in die USA geht, ich fürchte mal, aus deutscher Sicht sage ich, ich fürchte mal, früher oder später wird es passieren. Kein Unternehmen ist so leicht verlagerbar wie diese Anbieter von digitalen Gütern. Der Kontext, in dem der Dietmar Hopp diesen Satz gesagt hatte, war übrigens der, als es bei der SAP, das ist jetzt schon einige Jahre her, um die Einführung eines Betriebsrats ging. Wogegen er sich massiv gewehrt hat, letztendlich erfolglos gewehrt hat, ne? Das so ein Stück weit als eine kleine ausgestoßene Drohung, wir können ja auch woanders hingehen. Aber ist zum Glück nicht passiert, und wer die SAP ein bisschen kennt und da mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch mit den Führungsleuten, die da rumlaufen, spricht, das ist wirklich faszinierend. Sie werden kein schlechtes Wort über den Firmengründer Dietmar Hopp hören. Und das ist wirklich meine Wahrnehmung überall, dass der sich um seine Leute wirklich sagenhaft gut gekümmert hat, in der Zeit, in der er da aktiv war. Das habe ich also noch nie erlebt, dass so ein erfolgreicher Mensch, dass man über den nur positive Sachen gesagt hat. Dem gehört ja auch der Golfclub, wo ich auch Golf spiele. Da ist es nicht unbedingt so, dass jeder von Ihnen in dieser Hinsicht nur positiv redet. Da gibt es Licht und Schatten, sagen wir mal. Aber was er bei der SAP gemacht hat, das muss sagenhaft gewesen sein. Auch im Sinne von kümmern um die Mitarbeiter. Gut, dann kommen wir heute nochmal. Wir beginnen heute, wir machen es nicht fertig, weil es relativ umfangreich ist. Wir kümmern uns jetzt um das Thema Preisstrategien für Softwareanbieter. Und also es geht um die Fragestellung, mit welchen Preisen sollte eigentlich so eine Firma, so ein Softwareanbieter in den Markt reingehen. Und Ausgangspunkt der Überlegung ist erstmal die uns bekannte Kostenstruktur für digitale Güter. Und was heißt das? Das heißt zunächst mal, dass eine kostenorientierte Preissetzung aus Sicht eines Softwareanbieters nicht sinnvoll ist. Ist klar, glaube ich. Stattdessen, was brauchen wir? Wir brauchen eher eine sogenannte wertorientierte Preissetzung mit einer entsprechenden Ausrichtung auf die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten. Also lieber gucken, was sind die Kunden eigentlich bereit für bestimmte Softwarelösungen zu zahlen, als zu sagen, das hat mich jetzt so und so viel Euro gekostet und ich mache jetzt einen 20%igen Gewinnaufschlag und das ist meine Preisstrategie. Weiterer Ausgangspunkt sind Netzeffekte auf dem Softwaremarkt. Wir hatten drüber gesprochen, über Login-Effekte. Und diese Login-Effekte, die machen es in vielen Fällen nötig, dass man vielleicht eine Niedrigpreisstrategie anwendet, um genau einen solchen Login-Effekt dann letztendlich zu überwinden. Es gibt eine Studie von McKinsey, die sich jetzt nicht nur auf den Softwaremarkt beschränkt, die gesagt haben, dass Firmen durch nicht optimale Preissetzung etwa 40-50% ihres Umsatzes verspielen. Und das kann ich mir so vom Gefühl her ganz gut vorstellen, weil sehr vielen Firmen fallen die Preise halt schlicht und ergreifend vom Himmel. Ja? Fallen vom Himmel oder gewürfelt, wie Sie sagen. Ne? Dann wird eine Software entwickelt beispielsweise und dann überlegt man sich mal kurz, für wie viel Geld, für welchen Preis bieten wir die denn an. Viele machen sich nicht die Mühe, da so eine entsprechende Marktanalyse durchzuführen. Wie gesagt, das ist eine McKinsey-Zahl, die so 40-50% Umsatzverluste dadurch schätzt. So, das ist erstmal eine Folie, die einen komplett erschlägt. Ja. Und ich hoffe jetzt nicht, dass Sie jetzt alle hier gleich rausrennen, weil diese Punkte, das klingt jetzt nicht sehr spannend, ich weiß, ich sage es aber trotzdem, die werden wir jetzt sozusagen einzeln durchgehen in den nächsten 1-2 Stunden. Aber ich sage, dass alles super spannend ist, was wir jetzt in den nächsten 1-2 Stunden machen, aber ich glaube schon, dass einiges an den Dingen, die wir hier haben, spannende Inhalte beinhaltet. Also wir gucken uns an, wie die Preisbildung aussieht, die Struktur des Zahlungsstroms, die Bemessungsgrundlagen, das Thema Preisdifferenzierung, Preisbündelung und dynamische Preisstrategien. Fangen wir mal an mit der Preisbildung. Also das ist eine Systematisierung, das sollte ich vielleicht nochmal vorne wegschicken. Das ist im Rahmen der Dissertation von der Sonja Lehmann entstanden, die sich dieses Thema Preissetzung von Softwareprodukten vorgenommen hat und das anhand von zahlreichen empirischen Untersuchungen eigentlich sehr schön und systematisch gemacht hat. Also klar, Preisbildung, was ist das? Die Anbieter legen fest, wie die Höhe der Preise gebildet werden und grundsätzlich, das ist sozusagen, was gibt es alles in der Literatur, kann man das kostenbasiert machen. Das war dieses Produkt kostet x plus 20 oder x Prozent Gewinnaufschlag. Ich kann es nachfrageorientiert bzw. wertorientiert machen. Würde heißen, ich bin der Anbieter, Sie wären meine Kunden und ich versuche aus jedem von Ihnen rauszufinden, was sind Sie denn bereit für die Produkte zu bezahlen. Oder ich kann es wettbewerbsorientiert machen und wettbewerbsorientiert wäre sowas, ich gucke es mir an, wie es meine Konkurrenten machen und mache es so genau wie die. Also, das wären so Alternativen der Preisbildung im Hinblick auf die Preisermittlung. Oder auf den Interaktionsgrad könnte ich sagen, einseitig nicht interaktiv, also durch mich, den Anbieter, ohne Kundeneinfluss. Also ich diktiere Ihnen die Preise und Sie können die nehmen oder eben auch nicht. Und die Alternative dazu ist interaktiv, beispielsweise im Rahmen von Verhandlungen oder im Rahmen von Auktionen à la eBay. So, Struktur des Zahlungsstroms hatten wir eben an diesem Beispiel mit dem Verkauf von Softwarelizenzen hatten wir das. Wir haben eine Einmalzahlung, Kunde erwirbt mit dem Kauf einer Lizenz ein in der Regel zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht. Regelmäßig wiederkehrende Zahlungen würden dann beispielsweise bedeuten, das wären die jährlichen Zahlungen, die für Services anfallen. Das waren die 22% oder 20 plus minus Prozent, die wir vorhin hatten. Oder hier auch, wenn wir hier schon mal einen Blick drauf werfen, auf das Beispiel Cloud Computing, das werden wir im hinteren Teil der Veranstaltung, also nicht heute, sondern im Rahmen des Semesters noch haben. Beispielsweise Software as a Service, also wenn Sie sich eine Software as a Service Lösung ins Haus holen, beispielsweise Salesforce, der so Marktführer ist im B2B-Bereich, dann haben Sie eben rein monatlich oder jährlich haben Sie laufende Zahlungen. Oder natürlich hybride Formen, ne, so nach dem Motto, hybride Form heißt natürlich jetzt nichts anderes als das, Sie einmal was hinlegen als Kunde und dann darüber hinaus vielleicht noch jährlich oder monatlich einen Geldbetrag zahlen müssen. Und genau dafür, für diese hybride Form, wäre eigentlich dieses Beispiel Kombination aus Lizenz und Wartungsvertrag, wie wir das vorhin besprochen haben, wäre eigentlich hier das richtige Beispiel. So, Bemessungsgrundlage. Bemessungsgrundlage ist sowas, ja, wie es der Name eigentlich sagt. Wir suchen irgendeine Basis, irgendeine Grundlage, Bemessungsgrundlage, und die nehmen wir als Grundlage für die Bepreisung letztendlich. Also beispielsweise im Softwarebereich wäre eine Bemessungsgrundlage der Nutzer. Wenn ich jetzt Lizenzen verkaufe und sage, der Kunde, das Unternehmen kauft 100 Lizenzen, dann ist die Anzahl von Nutzern, wäre hier die Bemessungsgrundlage. Oder auch in Abhängigkeit der in Anspruch genommenen Zeit, das wäre vielleicht noch so eine andere Bemessungsgrundlage. Jedes Preismodell kann eben auch aus mehreren Preiskomponenten bestehen und jede Preiskomponente basiert wiederum genau auf einer solchen Bemessungsgrundlage. Bernd Skira, Professor an der Uni Frankfurt, Sie sehen, das ist hier schon eine Weile her, 1999 konnte er bereits zeigen, das ist jetzt unabhängig vom Thema Software, dass Dienstleistungsunternehmen mit zwei Preiskomponenten erhebliche Gewinnsteigerungen gegen einem Preismodell mit nur einer Preiskomponente erzielen können. Also ich glaube, er hat das unter anderem so an diesem Thema mobile Preismodelle für mobile Tarife gemacht. Und in der Softwareindustrie von großer Bedeutung ist die Unterscheidung in nutzungsabhängig und nutzungsunabhängige Bemessungsgrundlagen. Und da werden wir uns jetzt kurz und ich glaube mal für heute abschließend damit beschäftigen. Dieses ganze Thema nutzungsabhängige Bemessungsgrundlage, das ist also in der Softwareindustrie insbesondere deswegen jetzt in der letzten Zeit wieder sehr viel wichtiger geworden, weil man ursprünglich gesagt hatte, dass Cloud Computing so mehr oder weniger auch gleichzusetzen ist mit einer nutzungsabhängigen Bemessungsgrundlage. Das war sogar ursprünglich mal die Bestandteil der Definition von diesem National Institute, NIST, jetzt abgekürzt, National Institute, ich glaube, for Standards and Technology, irgendwie sowas in der Art. Und die hatten Cloud Computing mal definiert und haben da sogar reingeschrieben, sozusagen, und ein konstituierendes Merkmal von Cloud Computing ist eben, dass die Preismodelle letztendlich nutzungsabhängig sind. Und so Beispiele dafür sind Transaktionen, Speicherbedarf und Zeit. Also fangen wir mal vielleicht an, das ist das, was vielleicht am eingängigsten ist. Speicherbedarf wäre so ein Beispiel für eine nutzerabhängige Bemessungsgrundlage, wenn der Preis in Einheiten des Speicherbedarfs des Kunden gemessen wird, zum Beispiel je Terabyte. Ne, wird man hier vielleicht hinschreiben. Ne, so nach dem Motto, kennen Sie von Dropbox, da ist so eine bestimmte Anzahl an Speicherplatz ist sozusagen frei verfügbar, kriegen Sie kostenlos. Und wenn Sie dann mehr, ab wann, weiß jemand, ab wann geht es los? Ab wann muss man zahlen? Ab 4 Gigabyte schon? Okay, alles klar. Okay. Also dann Gigabyte, ab 4 Gigabyte irgendwie müssen Sie dann zahlen. Oder ein anderes Beispiel hier, Transaktionen. Also der Preis richtet sich nach der Anzahl durchgeführter Transaktionen der Software. Und zwar diese Transaktion, das ist wichtig, kann sich einmal auf einer technischen Ebene beziehen, also zum Beispiel die Anzahl der Webservice-Aufrufe. Es kann aber auch eine inhaltliche Ebene dahinter stecken, dass ich sagen kann, okay, ich bepreise das nun in Abhängigkeit der Anzahl der bearbeiteten Lieferpositionen oder in Abhängigkeit der Anzahl der durchgeführten Planungen, vielleicht irgendwelche Transportplanungen bei einer Logistik- oder Supply Chain Management-Software und so weiter. Eine andere Bemessungsgrundlage, die in die Kategorie nutzungsabhängig reinfällt, ist die Zeit. Und das würde hier nun heißen, dass wir die Software abrechnen, beziehungsweise die Höhe des Preises sich nach der tatsächlichen Dauer der Nutzung dann letztendlich bemisst. Und hier könnten wir uns irgendwie eine minutengenaue Abrechnung oder irgendwie sowas vorstellen. Ja, jetzt haben wir hier sogar noch ein paar andere Beispiele. Darunter brauche ich jetzt glaube ich nicht im Detail darauf einzugehen, nur das mit der Finanzkennzahl, das trifft es vielleicht nicht so ganz mit der Nutzungsunabhängigkeit, weil die Idee, die hinter den Finanzkennzahlen als Bemessungsgrundlagen steckt, ist einfach die, dass beispielsweise ein Firmenkunde sollte bezahlen in Abhängigkeit einer Kennzahl, wie viele Umsätze er macht oder wie viel Gewinne er macht. Ja, und da steckt wiederum die Idee dahinter, dass man sagt, okay, die Software selbst trägt vielleicht irgendeinen Anteil dazu bei, dass der Kunde irgendeinen Umsatz macht oder irgendeinen Gewinn macht und dann kommen die sozusagen in etwas stärkere Abhängigkeit zusammen. Und zum anderen kann der Kunde dann vielleicht auch sagen, okay, wenn es mal nicht so gut läuft, dann muss ich auch weniger zahlen und umgekehrt. Das gibt es, es hat sich aber, muss ich auch sagen, nicht so ganz auf breiter Ebene durchgesetzt, diese Bezahlung in Abhängigkeit der Ausprägung von Finanzkennzahlen. So, nutzungsunabhängige Bemessungsgrundlagen. Und da sind die beiden bekanntesten. Hier bin ich, also nutzungsunabhängige Bemessungsgrundlagen. Da hat mich eben dieses Bild ein bisschen irritiert. Also nochmal zurück. Wir sind jetzt bei nutzungsunabhängigen Bemessungsgrundlagen und die beiden bekanntesten und am häufigsten angewendetsten sind so im Bereich Standardsoftware, sind hier der Named User und der Concurrent User. Ja? Nutzungsunabhängig deswegen, weil ich eben einfach nur die Anzahl der Nutzer sozusagen als Bemessungsgrundlage nehme, unabhängig davon, was sie sozusagen tun. Und der wesentliche Unterschied zwischen dem Named User und dem Concurrent User, wir haben es ja auch auf der Folie drauf, ist, dass der Named User, beim Named User die Nutzungsrechte an eine bestimmte Person gebunden sind. Ja, also dann wäre jeder von Ihnen wäre beispielsweise nun ein spezifischer Nutzer und im Gegensatz dazu heißt Concurrent Nutzer, dass ich vielleicht, keine Ahnung, 50 als Firma 50 Softwarelizenzen kaufe und dann können maximal 50 gleichzeitig dran arbeiten. Ja? Und es ist sozusagen egal, ob Sie jetzt selbst eingeloggt sind, bei Named User wäre es nicht egal, dann müssen Sie es sein, dann können sich die Kollegin nicht einloggen, wenn wir für Sie keine solche Lizenz eben hätten. Und das ist eben dann entsprechend der Unterschied. was ist dem Anbieter lieber und was ist dem Kunden lieber, named oder concurrent? Genau, der Anbieter, der gefällt das Named-User-Modell natürlich besser und der Kunde will lieber die Concurrent-Nutzer haben. Auch an der Stelle gilt, wenn Sie sich anschauen, die Lizenzpolitik der Unternehmen oder auch die Politik der Anbieter hat unter anderem dazu geführt, dass in den meisten Großunternehmen, die Sie so haben, eine sehr, sehr heftige Überlizenzierung vorliegt. Das heißt, dass die Kunden in der Regel eher zu viel als zu wenig Softwarelizenzen gekauft haben. Das ist auch so ein Ansatzpunkt, mit dem Cloud Computing häufig verkauft wird. So nach dem Motto, dieses Überlizenzierungsproblem haben Sie dann nicht mehr, weil es dort einfacher ist, dann entsprechend vielleicht mit der Anzahl von Usern hoch oder auch runter zu gehen. Wobei, wenn ich das schon so sage, wenn man das mal dem Cloud Computing gegenüberstellen, wo ja wie gesagt in dieser Definition schon drin stand, eigentlich eher nutzungsabhängige Preismodelle. So ist es so, dass bei dem Cloud Computing, ich nehme das schon mal vorne weg, das kommt irgendwann nochmal am Ende der Veranstaltung, dass auch Sonja Lehmann war, dass die da eine Untersuchung gemacht hat, dass auf der Software-as-a-Service-Ebene, dass sie da dieses Nutzungsabhängige so gut wie gar nicht finden. Also auch dort auf der Software-as-a-Service bei dem Cloud-Angebot wird eher eine nutzungsunabhängige Bepreisung durchgeführt. Wenn Sie sich solche Angebote anschauen, wie beispielsweise von Salesforce oder was SAP im Bereich Business by Design etwa hat, das ist alles Nutzer pro Monat. Gibt es auf dieser Software-as-a-Service-Ebene ganz selten diese nutzungsabhängige Bepreisung. Da ist es sozusagen etwas anders, ist es etwas anders gekommen, als die Marktprognosen von Anbietern und Anwendern es ursprünglich gedacht hatten. Wir werden dann, wenn wir da beim Cloud Computing im Thema sind, werden wir darauf dann auch noch entsprechend, werden wir uns darüber noch unterhalten. Eher im Datenbankbereich finden Sie solche Bemessungsgrundlagen, wie das etwa in Abhängigkeit je Server oder Rechner bepreist wird. Ebenfalls im Datenbankbereich nach CPU-Software wird auf Basis der Anzahl der CPUs berechnet, auf denen sie läuft. Weitere Dinge gibt es hier. Bepreisung der Software richtet sich nach der Anzahl der eingepflegten Stammdaten. Muss ich gestehen, habe ich bisher ganz selten in der Praxis wirklich erlebt. Standorte, ja, Standorte, das habe ich schon öfter mal gesehen. Produzierte Menge geht hier so ein Stück weit in diese Sachen mit den Finanzkennzahlen rein, dass man irgendwie versucht, den Preis, den die Kunden dann zahlen, in irgendeiner Form an deren wirtschaftlichen Erfolg zu koppeln. Hier hat man sowas wie direkte produzierte Menge und hier Finanzkennzahlen wie beispielsweise Umsätze und Gewinne. Genau, und da stimmt es dann auch. Ich habe mich da vorhin mit dem, nicht, dass Sie da jetzt auch, dass Sie das verwirrt, ich habe mich da bei der letzten Folie so ein bisschen verhauen, als ich das sagte mit der Finanzkennzahl, weil ich hier unten das gelesen hatte und dachte, wir hätten hier noch die Überschrift nutzungsabhängig. Und deswegen hatte ich da so gesagt, das passt aber hier eigentlich gar nicht so toll rein. Ich habe das hier falsch gelesen, ich wiederhole es einfach nur nochmal, ja, dass Sie nicht, wenn Sie die Klausur dann vorbereiten, dann sagen, Moment mal, was ist denn hier los? Also es ist alles gut, ja, nur ich habe einmal das UN hier nicht gehabt. Ne? Also das ist natürlich erstmal tatsächlich nutzungsunabhängig, wenn ich den Preis der Software in Abhängigkeiten an solchen Finanzkennzahlen mich dann orientiere. Ja, ein weiteres, gehen wir nochmal, schauen Sie es nochmal an, dass Sie wissen, wo Sie hier sind. Wir waren so bei nutzungsabhängig und wir waren bei nutzungsunabhängig. Und da ist dann ein wesentliches Preismodell bei den nutzungsunabhängigen Modellen, ist natürlich das Abo-Modell. Ja. Und das, was das ist, wissen Sie alle, also ist letztendlich versteht man unter einem solchen Abo den regelmäßigen Bezug irgendeiner Leistung, meistens gegen Entgelt. Abos kennen Sie hier etwa aus dem Bereich Zeitungen. Und was halt immer mehr versucht wird, ist, dass man ähnliche Abo-Geschäftsmodelle versucht, auch für digitale Güter anzuwenden. Also allgemein formuliert hier, anstelle, dass wir irgendwelche Musik- oder Filmdateien, dass wir die direkt verkaufen, verkaufen wir stattdessen einen zeitlich begrenzten Zugriff auf eine Dienstleistung. Und das könnte jetzt sein, ich kann mir, keine Ahnung, alle möglichen Musik- und Filmdateien dann in unbegrenzter Menge herunterladen. Und was heißt das sozusagen aus Sicht der Beteiligten? Anstatt eine einmalige hohe Einnahme, das wäre jetzt Sicht des Anbieters, wird stattdessen eben ein konstanter Einnahmestrom erzeugt. Und aus Anbietersicht ist es dann logisch, dass es eigentlich dieser Vorteil gilt. Ich glaube, einer von Ihnen dreien hatte das vorhin, als wir auch zum Thema Software gesprochen hatten, hatte das schon genannt, dass so ein konstanter Einnahmestrom in der Regel für einen Anbieter eine ganz gute Sache ist, weil er eben die Chance hat, da auf diese Weise ein bisschen besser zu planen, und zum anderen der Anbieter dadurch die Chance bekommt, eine engere Beziehung auch zu seinen Kunden aufzubauen. Und aus Kundensicht, das werden wir dann das nächste Mal noch ein bisschen ausführlicher machen, ist es schön für ihn, so im Sinne ein Gefühl der Sicherheit zu haben. Wenn ich mir so viele Musikdateien runterladen kann, wie ich gerne möchte, lebe ich nicht in ständiger Sorge, dass vielleicht am Ende des Monats die Rechnung doch höher ausfällt, als ich es mir gedacht habe. Abos werden häufig als bequemer empfunden. Einfach so vor dem Hintergrund, dass ich nicht jedes Mal überlegen muss, kaufe ich mir jetzt diese eine Musikdatei oder tue ich es nicht. Oder lohnt sich dieser Anruf für mich jetzt, wenn ich weiß, dass er mich einen gewissen Geldbetrag kostet oder nicht. Wobei man auch zeigen kann, und das ist das, was ich eigentlich sehr spannend finde, das werden wir dann mal in der nächsten Stunde uns dann genauer anschauen, dass das auch zu einer Art von Nutzungsüberschätzung führt hier. Und ja, wie das zustande kommt und wie das dann auch ausgenutzt werden kann, das werden wir uns dann in der nächsten Woche anschauen. Ne? Für heute vielen Dank.